Ja, ihr Lieben, heute endet unsere Predigtserie zum Propheten Jona. Und vielleicht ist jetzt mancher ein bisschen erstaunt und hat schon beim letzten Mal gedacht, eigentlich ist doch jetzt vorbei, nicht? Der Jona wird vom Wal ausgespuckt, der geht geläutert nach Ninive zurück, dann predigt er, was zu predigen ist, bis sich Ninive bekehrt und dann freut sich Jona über alle Maßen, reist in seine Heimat zurück und lebt glücklich und zufrieden bis an sein seliges Ende. Tja, nur der erste Teil dieser Geschichte, wie ich sie erzählt habe, stimmt. Jona predigt tatsächlich in Ninive und hat auch durchschlagenden Erfolg. Ninive vollzieht moralisch eine 180-Grad-Wende, doch Jona reagiert überraschend. Und ich lese uns, was da passiert in Kapitel 4. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig, dass sich Ninive bekehrte. Er beklagte sich beim Herrn: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben als leben. Der Herr antwortete ihm: Ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich wegen einer so großen Stadt kein zerbrochenes Herz haben? Ja, was machen wir aus dieser Geschichte? Die Bürger Ninives nehmen Jonas Botschaft an und Jona ist zornig. Wir erwarten alles andere, vielleicht, dass er stolz ist oder übermütig, weil ihm sein Erfolg zu Kopf steigt, aber er schimpft wie Rumpelstilzchen. Und warum? Tja, vielleicht sagt Jona: Du siehst doch, Gott, dass die sich nur aus Angst geändert haben, aber wirklich bekehrt haben die sich nicht. Die wissen ja kaum, mit wem sie es zu tun haben. Die kennen nicht mal deinen Namen und sagen so allgemein Adonai, das heißt Gott im Allgemeinen, statt den Bundesnamen Yahweh auszusprechen. Dass du gnädig bist, ist ja gut und schön, aber Prinzipien, lieber Gott, solltest du schon haben. Immerhin haben wir es mit Assur zu tun, einem einem Schurken- und Terrorstaat. Dass du hier Gnade walten lassen möchtest, das geht zu weit. Das wäre ja nun echt eine Verachtung der Gerechtigkeit und auch eine Verspottung der Opfer, wenn du den Niniviten das durchgehen lässt. Und überhaupt bringt es mich total durcheinander, dass du deine Freundlichkeit anderen Völkern als allein Israel zuwendest. Du bist doch unser Bundespartner. Du hast dich an Israel gebunden und versprochen, uns zu beschützen. Deine Liebe soll nur uns gelten. Was ist los? Gehst du fremd oder was? Und dann tut er das, was vielleicht auch manch eifersüchtige Liebhaberin tut. Sie schmollt, weil er auch zu einer anderen ungebührlich freundlich ist. Aber dahinter steckt etwas Ernsthafteres. Jona sagt ja: Wenn ich das und das nicht kriege, dann will ich nicht mehr leben. Da ist also etwas von so absolutem Wert, dass es an die Stelle seiner Gottesbeziehung getreten ist. Da hat also etwas anderes einen alles bestimmenden Rang und ist also per Definition gottgleich. Und der wirkliche Gott ist nur Mittel zum Zweck, solange er das tut, was Jona für gut hält. Tja, und Jona, das hatten wir in den letzten Kapiteln schon mitbekommen, der ist Nationalist. Gut ist für ihn das, was Israel nützt. Und wenn Gott dem Erzfeind Israels das Gericht ansagt, dann ist das natürlich in seinem Sinne. Dann heißt es, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Aber wehe, der Gott sagt etwas, was mir nicht in den Kram passt. Dann bin ich beim ersten Mal eingeschnappt und beim nächsten Mal weg. Mir kommt dabei diese emotionale Überreizung von Jona durchaus bekannt vor. Sie hat viel mit unseren Götzen zu tun. Erst ist Jona zu Tode betrübt und verfällt in Zorn, er fällt in Sorgen und Verzweiflung. Und dann wächst ihm da so eine Pflanze und er verfällt in so eine völlig überzogene Hochstimmung, weil es ein bisschen Schatten gibt. Und dann ist plötzlich der Wurm drin, die Pflanze stirbt und Jona verfällt wieder in die Depression. Das kenne ich. Manchmal kommen Menschen zu mir und rühmen überschwänglich irgendein Detail von so einer Sonntagspredigt zum Beispiel. Das ist meist irgendeine Nebensächlichkeit, die mir selber kaum aufgefallen ist. Und das Lob hat dann auch in der Regel nichts mit der Qualität zu tun, sondern ist lediglich Ausdruck dessen, dass ich zufällig irgendeinen Lieblingsgedanken dieses Menschen formuliert habe oder sein Leib- und Magenthema irgendwie in seinem Sinne abgehandelt habe. Beim nächsten Mal kann es dann sein, dass dieselbe Person sich mit großem Eifer über irgendwas aufregt und irgendwann kommt sie dann überhaupt nicht mehr. Alles schon erlebt. Und das liegt daran, dass selbst dort, wo Menschen miteinander als religiös Gleichgesinnte zusammenkommen, die unterschiedlichsten Überzeugungen aufeinander prallen, die den Menschen im Zweifelsfall wichtiger sind als der gemeinsame Glaube, der nur noch sehr begrenzt identitätsstiftend wirkt. Vielleicht mehr als so eine Art beruhigendes Ritual, wie man vielleicht auch seinen Nachmittagstee nimmt, in einer bestimmten Zeit mit dem gleichen Ablauf. Zur Illustration, ich las vor einiger Zeit in einer Zeitschrift einen Artikel über die Kirchen in den USA in der Post-Trump-Ära, also in der Zeit, nachdem Trump nicht mehr Präsident war. Und da war die Rede davon, dass die Polarisierung der Gesellschaft dort vielfach zu erbitterten und ja geradezu verzweifelten Kämpfen um politische Themen führt, die auch für Kirchen, vor Kirchengemeinden nicht Halt machen. Das heißt, dann ist das Klima in den Gemeinden vergiftet und Kirchengemeinde für Kirchengemeinde wird verwüstet zurückgelassen und es wird berichtet, ehemals florierende Gemeinden, gut besuchte Gemeinden müssen schließen, weil die Leute sich so in die Haare kriegen, dass sie hinterher nicht mehr miteinander können. Und wäre die Gemeinschaft im Glauben für die Menschen absolut und nicht die politische Überzeugung, die wäre dann relativ, sodass man mit unterschiedlichen Meinungen leben könnte, dann würde sowas ja nicht passieren. Dann würde man sagen, ja, wir sind hier verschiedener Meinung, aber im Glauben sind wir vereint. Da es aber umgekehrt ist und da es immer Themen gibt, wo wir Gott nicht ranlassen, erleben wir die Zerstörung von Kirchengemeinden und erleben auch immer wieder, dass Menschen der Gemeinde fernbleiben, weil sie sagen, in dem und dem Bereich, da lasse ich nicht mit mir reden. Da redet mir keiner rein, weil mir das im Grunde wichtiger ist als Gott und sein Wort. Und eigentlich hätte Jona sagen müssen, Ninive hat auf meine Predigt nur teilweise reagiert. Sie haben moralische Besserung gezeigt, müssten aber eigentlich auch erkennen, dass eine wirkliche Lebenswende erst da erfolgt, wo sie in eine heilsame Beziehung mit dem lebendigen Gott kommt. Das weiß er ja als Prophet. Stattdessen setzt er sich aber vor die Stadt und schmollt. Seine Eigeninteressen sind ihm wichtiger als Wohl und Erlösung Ninives. Es ist sein Nationalismus, der seinen Gottesglauben dominiert. Und der hat für ihn Identitätswert. Er ist zuerst Volksgenosse und erst dann Diener seines Gottes. Und solange der Dienst für Gott mit den Interessen Israels zusammenpasst, läuft die Sache ganz geschmeidig. Sollte aber Israel den internationalen Machtkampf mit Assur verlieren, dann ist Schluss mit lustig für ihn. Dann macht Jonas Leben für ihn keinen Sinn mehr, weil es an die Nation gebunden ist. Sein Nationalismus ist bei ihm mit heilbringenden Erwartungen verknüpft. Er ist letztlich sein Gott, dem er alles andere unterordnet. Ich meine, ein Vaterlandsliebe an sich wäre ja nichts auszusetzen. Mancher würde jetzt auch Jona verteidigen und sagen, der Junge ist halt Patriot. Aber wenn die Loyalität zum eigenen Land einem anderen den Tod wünscht oder man sie als minderwertig ausbeutet, dann ist eine Grenze überschritten. Dann setzt sich der Patriotismus über Gottes Gebot der Nächstenliebe hinweg und wird zum Rassismus und damit zum Götzen. Die Liebe wird zum Dämon, sobald man sie zum Gott macht, hat C.S. Lewis mal gesagt, mit Blick auf den Nationalsozialismus. Und auch ein sich internationalistisch, globalisierungsorientiert gebärdender Antipatriotismus kann dämonisch und eine kaum kaschierte Form von Selbsthass sein, wenn er Menschen verbieten möchte, ihre Heimat zu lieben. Jesus hat Jerusalem und sein Volk schließlich auch geliebt und über den Starrsinn seiner Landsleute geweint. Gegen Patriotismus ist an sich nichts einzuwenden, zumal wer seine Heimat liebt, der hat immerhin Verständnis dafür, dass andere es auch tun. Und das ist die Voraussetzung dafür, andere Kulturen zu wertschätzen und dementsprechend auch willkommen heißen zu können. Was können wir aus dem lernen? Wir müssen rechtzeitig erkennen, wo wir gute Dinge absolut setzen und sie dadurch zu Mitteln unserer Selbsterlösung machen. Wo wir Gutes vergöttlichen und darüber den lebendigen Gott herabsetzen. Gott stellt Jona deshalb eine Frage wegen seiner überbordenden Emotionen. Jona, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Sein maßloser Zorn rührt nämlich nicht aus einem objektiven Grund, sondern aus Selbstgerechtigkeit und Angst, die den Götzennationalismus als etwas vorgeblich Legitimes maskieren. Ich darf das, ich bin mit Recht zornig, sagt Jona. Ich habe an deinem Tun etwas zu kritisieren, Gott. Tatsächlich aber geht es Jona nicht um Gottes Gerechtigkeit, sondern um sich selbst und seinen Vorteil seiner Nation. Da kann auch das sehr gestückelt zitierte Bibelzitat nicht drüber wegtäuschen, denn es unterschlägt etwas, was Jona auf seinem Ego-Trip in diesem Moment einfach nicht in den Kram passt. Er sagt, Gott, du bist immer so gnädig und so barmherzig, voller Güte, sagt er. Eigentlich möchte er sagen, du fällst auf der falschen Seite vom Pferd, es ist Zeit für Gerechtigkeit, du solltest jetzt langsam mal den Hammer rausholen. Was Jona unterschlägt, ist nämlich der zweite Teil dieses Zitats, wo Gott ursprünglich zu Mose gesprochen hat. Daher hieß es, Mose wollte Gott sehen und Gott antwortet und sagt, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber, jetzt kommt der Teil, den er weglässt, ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis in die dritte und vierte Generation. Aha, Gerechtigkeit gehört schon dazu bei Gott. Gott ist also barmherzig, ohne seine Gerechtigkeit zu unterschlagen. Aber das mag Jona im Moment überhaupt nicht anerkennen und liest die Bibel dementsprechend selektiv. Kennen wir, oder? Wir nehmen uns bestimmte Passagen raus, die uns gefallen, und ignorieren das andere. Vielleicht, weil wir ein bestimmtes Bild von Gott haben und sagen, nein, das andere, das kann nicht sein. Es passt nicht in die Zeit, passt nicht zu meinem Leben. Das Problem, was sich dabei ergibt, ist folgendes. Man hat es dann letztlich mit den Projektionen der eigenen Wünsche zu tun. Unser Gott ist dann so ein Sammelsurium unserer Sehnsüchte, unserer Wertvorstellungen. Ob das dann mit dem Gott der Bibel, mit dem Vater Jesu Christi etwas zu tun hat, das sei dann dahingestellt. Und ob dieser Gott dann noch befreiende Kraft hat, das darf getrost bezweifelt werden, denn er ist nicht viel mehr als ja, ein Spiegelbild von uns. Ich habe mich lange Zeit recht ausführlich mit Bibel- und Textauslegung beschäftigt, Und das große Problem besteht meiner Erkenntnis nach darin, dass unser Wille bei der Auslegung von Texten mindestens ebenso aktiv ist wie unser Verstand. Wir wissen oft innerlich, dieser Text bedeutet eigentlich das. Aber lass mal sehen, ob es nicht noch eine Interpretation gibt, die meinem Lebensstil recht gibt. Da muss ich ja nichts ändern. Das ist doch praktisch, nicht? Der Text dient ja nicht etwa dem besseren Verstehen von Gott, seinem Willen und seiner Welt, sondern er dient lediglich meiner Selbstrechtfertigung. Ich kann hinterher sagen, ich bin okay, ich mache das alles eigentlich ganz korrekt hier. Dietrich Bonhoeffer hat deshalb mal gesagt, wir müssen es wieder lernen, die Texte gegen uns zu lesen. Also offen dafür zu sein, dass sie etwas sagen könnten, was ich mir selbst nicht sagen kann oder möchte und was für mich sogar möglicherweise unangenehm ist. Nur weil etwas mich drastisch in Frage stellt, ist es noch nicht falsch. Und auch umgekehrt, nur weil sich eine Sache gut anfühlt, ist sie noch lange nicht wahr. Noch drastischer spricht Luther. Er bittet vor der Bibellese darum, dass der Heilige Geist kommen soll, um unseren Geist auszutreiben. Bei jedem fruchtbaren, produktiven Bibelstudium, sagt er, geschieht nach Luther also eine Art Exorzismus. Ernsthafter Umgang mit der Bibel ist also nichts für schwache Nerven. Und entsprechend kann der Philosoph Søren Kierkegaard sagen, dass er sich überhaupt nicht trauen würde, mit Gottes Wort allein zu sein, weil dieses Wort so herrschsüchtig sei. Wir würden heute vielleicht formulieren, so zupackend. Und augenzwinkernd fügt er hinzu, er würde sich deshalb immer 27 Bibelkommentare dazulegen, damit er ihre eindringliche Bedeutung nach Bedarf ein bisschen verwässern könnte. Und in der Tat ist Gott in seinem Wort zupackend. Gott wird ganz deutlich mit Jona. Er schickt ihm eine Pflanze, die ihm Schatten spendet. Er ist davon zunächst ebenso überschwänglich begeistert, wie er hinterher tödlich depressiv reagiert, als Gott sie durch so einen Schadwurm absterben lässt. Und das, obwohl Jona ganz anders als der Schöpfer ja überhaupt nichts zu ihrem Entstehen beigetragen hatte. Gott lässt ihn dabei in sein Herz blicken, wie er mit seinen Geschöpfen mitgeht und an ihrer Blindheit leidet. Das macht ja Barmherzigkeit aus, dass mich die Not des anderen traurig macht und ich an seiner Selbstzerstörung persönlich leide. Als Prophet Gottes wäre es eigentlich an Jona gewesen, mit diesen Menschen mitzuleiden, so wie es später Jesus über die Halsstarrigkeit Jerusalems tut. Dann wäre auch sein Zorn authentischer gewesen, denn den Gott ja auch verspürt, wenn etwas seine Schöpfung zu zerstören droht. Ja, und genau darum geht es auch eigentlich in dem eben zitierten Wort an Mose, der ja Gott sehen, sein Handeln verstehen möchte. Dort sagt ihm Gott, alles Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, das sind zwei Aspekte meiner Güte. Unendliche Liebe, die vergeben möchte, und Gerechtigkeit, die keine Sünde ungestraft lässt. Fragt man sich, wie geht das eigentlich zusammen? Das ist für uns in gewisser Weise ein Geheimnis. Wir sehen es sozusagen in Jesus ein wenig. Mose sieht Gottes Güte nur von hinten, heißt es in dem Text. Er darf Gott nur hinterher schauen, wie er vorbeigeht. Und in Jesus sehen wir, sagt Paulus, das Angesicht Gottes. Wir sehen, wie Gott wirklich ist. Ohne das Kreuz Jesu erkennen wir Gott immer nur bruchstückhaft, fallen immer auf irgendeiner Seite vom Pferd. Da glauben wir vielleicht an einen Laissez-faire-Kumpelgott, der alles durchwinkt, dem letztendlich alles egal ist, so wie wir leben. Naja, herrlich ist das eher nicht, eher ein bisschen gewöhnlich. Aber auch das gegenteilige Extrem ist nicht das ganze Bild. So ein Gerechtigkeitsfreak von Gott, das wäre sicher herausfordernd, wahrscheinlich auch anstrengend, aber schön wäre auch das nicht. Wirklich bewegt und verändert wird unser Herz durch die Güte eines Gottes, der die Gerechtigkeit doch gleichzeitig nicht hinten runterfallen lässt. Und wie das zusammengeht, das wusste Jona nicht, aber wir wissen es durch Jesus, durch den Gott, der Menschen in seiner Gegenwart gerecht macht, der sie umgestaltet, damit sie Menschen werden, als die sie vor ihm schon immer gedacht waren. Diesen Umgestaltungsprozess sehen wir bei Jona in vollem Gange. Wir sehen einen Propheten, der sozusagen im Werden ist. Einer, der an Gottes Gnade erst noch Maß nehmen muss. Am Anfang rennt er weg, weil Israels Feinde möglicherweise mehr von Gottes Gnade erfahren, als ihm das lieb ist. In Kapitel 2 erkennt er, dass es für ihn selbst keine Hoffnung gibt, falls Gott gerecht abrechnet. Und dass er selbst ernsthaft Gottes Gnade braucht. Und am Ende seines langen Gebetes sieht er bei seinen Feinden dann aber leider klarer als bei sich selber, wer an den Götzen hängt, der verwirkt Gottes Gnade. Das tun die Heiden, das ist ihm klar, aber er doch nicht. Er gehört zum auserwählten Volk. Er hat doch den wahren Gott gleichsam im Abo. Ja? So sehen wir ihn als einen, dem Gott sozusagen mehrfach die Hände auflegen muss, so wie es Jesus bei dem Blinden mehrfach tut, weil der zunächst die Menschen nur schemenhaft wie Bäume umhergehen sieht. Die Bibel ist hier sehr realistisch. Wir kriegen hier keine Heldengeschichte aufgetischt, sondern eine Wachstumsgeschichte. Jona ist in seiner Gnadenerfahrung sehr vergesslich. So wie der Schalksknecht im Neuen Testament, der die Gnade, die ihm widerfährt, vergisst und anderen gegenüber gnadenlos auftritt. Und Gottes Gedächtnistraining geht dabei nicht ohne Leid ab. Auch die Pläne des Propheten werden immer wieder durchkreuzt, um Jona von den Dingen freizumachen, die ihn in falscher Weise binden. Stichwort Götzen. Erlittenes Leid kann dabei der Reinigung dienen, um unsere Motive zu prüfen und uns neu in Gott zu befestigen. Gott hält Jona einen Spiegel vor. Wie er darauf reagiert, das ist gar nicht überliefert in diesem Buch. Ob das Buch Jona eine unvollendete Symphonie ist, das beantworten wir selbst. Wir sollen in diesen Spiegel schauen. Ich finde es nicht schwer, mich darin wiederzufinden. In diesem Spiegel wird gefragt, wer bist du? Wie lautet deine bisherige Geschichte mit Gottes Gnade? Wie gehst du um mit Gottes Wort und seiner Platzanweisung an dich? Was ist dein Platz in seiner Welt? Und das fünfte Kapitel des Jona-Buchs, was es nicht gibt, das schreibt jeder von uns selbst. Und damit kommt dann Jonas Mission zu ihrem Ziel. Amen.